und trotzdem sind auch neue Menschen hier. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam ins Wort Gottes hineinschauen dürfen. Und ich wünsche mir so sehr, dass ein bisschen was von der Leidenschaft rüberkommt, dass ihr ein bisschen von der Person, über die ich heute sprechen werde, dass so ein bisschen was in euer Leben mit hineinschwappt. Weil ich glaube, es ist so elementar wichtig. Und vielleicht werden da Dinge sein, wo du sagst, das habe ich schon mal gehört. Ja, es kann sein. Aber es zu leben, es zu erleben, hat eine ganz große Auswirkung auf unser Leben. Und ich bin selbst Pastor in einer Gemeinde, bin in ein Gemeindegründungsprojekt mit hineingegangen und bin seit 10 Jahren in Hameln mit meiner Familie und wir genießen das. Und Gemeinde ist eine Baustelle, Gemeinde ist Herausforderung, Gemeinde ist schwierig, aber Gemeinde ist auch ein Hoffnungsort, wo einfach Gottes Kraft wirkt und Menschen wieder neu aufstehen dürfen und weitermachen können. Ich habe vieles gesehen, wo ich in meinen jungen Jahren bereits, wo ich manchmal enttäuscht bin und verletzt bin und mir manchmal denke, boah, wie schwierig ist es manchmal mit Menschen unterwegs zu sein. Und gleichzeitig sehe ich, wie wertvoll es ist, sich in Menschen zu investieren, weil Jesus es gemacht hat. Weil Jesus Hauptanliegen es war, sich in Menschen zu investieren, mit Menschen unterwegs zu sein. Und egal, wer vor ihn kam, er kam mit jedem klar. Und das darf ich erleben. Er darf in jedes Leben hineinsprechen. Und egal, wie gebildet wir sind oder wie einfach wir vielleicht leben, wie viel Geld auf unserem Konto ist, wenn Jesus kommt und wenn Jesus spricht, dann ist das alles zweitrangig. Und ich wünsche, dass das ein bisschen auch rüberkommt. Und ich möchte uns gleich hineinnehmen und ich möchte heute über Nachfolge mit euch sprechen. Und bevor wir zu der Person kommen, über die ich sprechen möchte, 2 Zitate von einem bekannten Prediger, der leider schon verstorben ist, von dem Hans-Peter Reuer, die mich damals sehr bewegt haben und getroffen haben. Ich bin nicht christlich aufgewachsen und komme dann in Berührung mit Christen und denke, boah, die haben da irgend so ein Buch und die lesen da drin und die leben mit Gott. Und das hat mich erst verwirrt und dann inspiriert, dann begeistert und dann fing ich an, diesen Gott selbst kennenzulernen. Und einer dieser Prediger, der Hans-Peter Reuer, war in den jungen Jahren jemand, der mich geprägt hat, weil ich etwas verstanden habe von dem, was er hier sagt. Abhängigkeit von einem liebenden, fürsorglichen Gott ist nicht bedrohlich, sondern ermöglicht erst ein Leben in Freiheit. Wer Jesus nachfolgt, der wird nicht gebunden, dessen Leben engt sich nicht ein, sondern weil dort ein liebender, ein fürsorglicher Gott ist, entsteht erst wirklich Freiheit. Als ich Jesus begegnet bin, habe ich gemerkt, wie viel Bindung vorher in meinem Leben ist, wie viel Sklaverei, wie viel Zerstörerisches vorher in meinem Leben ist. Und durch diesen liebenden, fürsorglichen Gott entstand ein Wandel, der mich nicht einengte und mein Bild von Christen, dass sie etwas nicht dürfen, Gott wendete das. Und zeigte mir, hey, ich habe hier zwar einen Rahmen, aber in diesem Rahmen hast du so viel Freiheit und so viel Schutz und so viel Geborgenheit und so viel Zuspruch und so viel Kraft. Denn das 2. Zitat, wo er sagt, da wo ein Mensch sein Leben an Jesus verliert, stellt er mit Erstaunen fest, dass er es gewinnt. Denn wir müssen sterben, bevor wir leben, damit wir leben, bevor wir sterben. Und das ist eine tiefe Wahrheit, die lerne ich bis heute. In verschiedenen Bereichen in meinem Leben, wo ich verstehen muss, da wo ich mein Leben Jesus übergebe, da wo er das Lenkrad meines Lebens in die Hand nimmt, da wo ich ihm etwas übergebe, da stelle ich mit Erstaunen fest, dass ich etwas gewinne. Das hört sich manchmal verrückt an, aber da wo wir es erleben, da, wo wir ein Stückchen sterben, ihr feiert bald Taufe hier. Das sind Menschen, das ist eine Beerdigung. Die Taufe ist eine Beerdigung und gleichzeitig ein Fest, ein Freudenfest. An diesem Tag sagt jemand, ab heute lebe ich nicht mehr alleine. Mein Ich hat nicht mehr das Sagen in meinem Leben, sondern Jesus hat das Sagen in meinem Leben. Und ich möchte euch heute Morgen eine Person vorstellen, die das gelebt hat, die Jesus nachgefolgt ist, nicht weil sie an irgendwelche Regeln gehalten hat, sondern weil Jesus jemand war, der ihr Erfüllung gab. Weil Jesus jemand war, wo sie Sinn im Leben gefunden hat, der sie gestärkt hat,
Jesus jemand war, der ihr Sicherheit im Leben gab, wo sie wirklich Hoffnung hatte. Jesus jemand war, der wirklich ihr Herz erreicht hat, da wo sie sein konnte, wie sie will, wie sie ist. Und Jesus ihr Leben verändert. Jesus ihr Leben gebraucht. Sie führte kein christliches Leben, das, in dem sie ein paar Regeln eingehalten hat. Sich so benommen hat wie mein Nachbar oder der links rechts neben mir. Nein, sie hat eine ganz persönliche, individuelle, intime Beziehung zu Jesus gelebt. Diese Person ist Maria aus Bethanien. Und wenn du die Bibel liest, jeder gute Bibelkenner weiß, wir treffen auf viele Marias und wir sind manchmal durcheinander. Es ist nicht die Mutter Jesu, es ist auch nicht die Maria aus Magdala, es ist Maria aus Bethanien. Und wir kennen sie oft in Verbindung mit der Schwester Martha oder ihrem Bruder Lazarus. Und diese Familie oder diese Geschwister waren Freunde von Jesus. Sie liebten ihn, sie folgten ihm nach. Und drei Szenen möchte ich reingehen, die werde ich nicht komplett mit euch besprechen, aber ich möchte auf ein paar Dinge einfach hinweisen, die mir in ihrem Leben auffallen und die mich ganz persönlich wieder neu berührt haben. In den letzten Wochen, wo Gott mir das aufs Herz gelegt hat, hey, das sind Punkte, die bleiben immer wichtig, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist. Lasst uns in die erste Szene reingehen, Jesus nachfolgen wie Maria aus Bethanien. In Lukas 10, 38 bis 42, für manche vielleicht eine ganz bekannte Situation. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Und sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Und Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Und schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwidert der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Sie setzt sich zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Ich bin kein Freund, an dieser Stelle zu sagen, Martha hat was Schlechtes gemacht und Maria hat alles richtig gemacht. Ich glaube, beide lieben Jesus und Jesus liebt beide, das lesen wir in Johannes 11. Beide dienen auf ihre Art Jesus. Aber an dem Punkt, wo Martha kommt und sagt, hey Jesus, juckt's dich gar nicht, dass meine Schwester uns hier nicht hilft. Ich bin hier am Machen, am Tun und reiß mir hier den Hintern auf, aber meine Schwester macht gar nichts. An dem Punkt greift Jesus ein. Vorher hat Jesus nichts gesagt. Vorher war alles okay. Und vorher würde ich sagen, wir brauchen beides. Wir brauchen Marias und Marthas und am besten in einem selbst drin. Aber als Martha anfing zu kritisieren, da griff Jesus ein. Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört ihm zu. In der heutigen Kultur, wenn wir dieses Bild sehen, denken wir, boah, das ist ja echt mittelalterlich oder noch älter. Aber zur damaligen Zeit war das ein ganz besonderes Bild, dass eine Frau wie ein Schüler bei einem Rabbi sitzt und zuhört, war nicht normal, war nicht einfach so erlaubt, wurde nicht gern gesehen. Jesus wertet die Stellung dieser Maria auf und sie hat einen Platz zu seinen Füßen. Maria sitzt dort nicht gekniet oder gebeugt an den Füßen von einem Menschen, einer mächtigen, angesehenen Person. Nein, es ist Jesus, der Sohn Gottes, wo sie gerne sitzt und seiner Stimme zuhört. An den Füßen zu sitzen ist ein Ausdruck von Demut, von Lernbereitschaft, sich unterzuordnen. Ich möchte Jünger sein. Ich möchte zuhören. Ich will die Stimme meines guten Hirten hören. Ich will in seiner Nähe sein. Und Jesus bricht hier etwas auf und er lädt jeden von uns ein, so nah dran zu kommen. Jesus ist anders als jede Art von Gottheit, die uns sonst die Welt präsentiert. Jesus ist auf der einen Seite König aller Könige und gleichzeitig wird er Mensch und wir können so nahe kommen, dass wir uns zu seinen Füßen sitzen. Dass wir ihn berühren können. Dass wir nah dran sein können. Sie liebt diesen Moment, bei Jesus zu sein. Und dann kommt die Schwester und greift ein in diesem Moment. Und Jesus weist sie zurecht, ganz sanft, ganz seelsorgerlich. Martha, Martha, hey, bei all dem, was du gerade tust, bei all dem vielen, du bist um vieles besorgt. Da sind viele To-Dos auf deiner Liste. Du hast ein schwieriges Leben, du hast einen vollen Alltag. Ich sehe das. Ich weiß es. Und es geht nicht darum, dass hier noch ein To-Do-Punkt dazukommt. Aber fang nicht an, deine Schwester zu kritisieren, denn bei all dem vielen, was du tust, ist eines Not, ist eines notwendig. Jesus stand kurz vor seinem Tod. Ihm ging es nicht darum, die beste Party zu haben, das beste Essen zu haben, die meisten Diener zu haben. Er hat sich danach gesehnt, mit seinen Jüngern zusammen Zeit zu verbringen. Und dieser Ausdruck, eines, bei all dem vielen ist eines Not, spricht so tief in mein Leben hinein. Auf eine Sache, bei all dem, was du zu tun hast, was wichtig ist, was gute Dinge sind, gibt es eine Sache, die Not ist, auf die wir niemals verzichten dürfen, die wir niemals verpassen können sollten, die niemals zu kurz kommen darf. An den Füßen Jesu zu sitzen und seine Stimme zu hören. Ich kenne niemanden, der zurückblickt und sagt, boah, ich habe echt zu wenig gearbeitet. Ich habe zu wenig Geld verdient. Ich kenne aber auch niemanden, der sagt, ich habe zu viel Zeit mit Gott verbracht. Ich habe zu viel Zeit an den Füßen Jesus gesessen. Ich habe zu viel seine Stimme gehört. Bei all den vielen Dingen ist eines Not. Und da immer wieder zurückzukommen. Da immer wieder in unserem vollen Alltag zu den Füßen Jesu zu kommen und seine Stimme zu hören. Ich sehe das in meinem Leben, wie schnell es geht. Ich darf vollzeitlich Jesus dienen. Das ist ein Riesenvorrecht. Ist aber kein Automatismus. Ist kein Selbstläufer. Es ist nicht einfacher. Genauso muss ich bei all dem tun, die Dinge, die ich sogar für Gott tun würde und mache, habe ich genug Zeit an den Füßen Jesu verbracht und seine Stimme gehört. Wenn der Sohn Gottes selbst, wie in Markus 1, morgens früh losgeht, um einsam mit seinem Vater Zeit zu verbringen, und zu beten, wie viel mehr brauche ich es? Ich sehe viel zu oft in meinem Leben, aber auch in dem Leben meiner Mitmenschen, die manchmal vielleicht zugrunde gehen, die leiden und die kämpfen und die so viel versuchen und das so viel aus eigener Kraft und nicht aus der Nähe Gottes. Zu viele Ehen leiden, weil mindestens einer von beiden zu wenig Zeit an den Füßen Jesu verbringt und seine Stimme hört. Und dann siehst du Menschen, wo du denkst, bei denen ist alles drunter und drüber. Wo du sprichst mit ihnen und die reden mit einer Kraft, mit einer Stärke, mit einem Gottvertrauen und du denkst, boah, das sind Menschen in der Stille, da wo sie alleine sind, haben sie diese Gottesbegegnung. Und am besten ist es, wenn ich das Wort Gottes aufschlage und all die Dinge, die sonst in mein Leben so einprasseln, dass sie nicht die Chance haben, mir diesen Moment zu nehmen. Maria hat das verstanden. Zuerst bei den Füßen Jesus sein. Bei all dem, was ich täglich zu tun habe, hat Jesus den Hauptplatz in meinem Leben. Jesu Worte bauen auf. Sie dürfen unser Leben hineinfließen. Sie öffnen uns die Augen. Sie weisen uns zurecht. Sie helfen mir, geben mir Wegweisung. Denn Jesus ist die einzige Person, die dich und mich bedingungslos liebt, obwohl sie uns als Einziger zu 100% kennt. Wenn dein Ehepartner, dein Freund, deine Geschwister wissen würden, wie du wirklich bist, würden sie dich dann noch bedingungslos lieben? Jesus schon. Er ist der Einzige, der es schafft, immer wahrhaftig zu lieben, aber auch die Wahrheit in Liebe zu sagen. Nie wirst du einen Moment haben und das Wort Gottes lesen und in dem Moment denken, boah Gott, jetzt übertreibst du, aber so schlimm bin ich nicht. Es wird immer genau richtig sein. Und er wird dir sagen, was du brauchst. Seine Stimme ist sanft. Sie ist aufbauend, sie ist ermutigend, aber sie fordert auch heraus. Sie ist prägend und sie ist auch erziehend. Und ich muss mich immer wieder fragen, sitze ich gerne zu Jesu Füßen? Wann hat Gott meine vollkommene Aufmerksamkeit? Wo ist dieser Platz in deinem Alltag, wo Gott komplett Herr ist? Viel zu oft siegt das Viele über das Eine, das wirklich Not ist. Ich will dich ermutigen. Es geht nicht darum, das ab morgen zu 100% zu leben. Ich will dich, vielleicht bist du gerade viel zu weit weg. Dann will ich dir Mut machen, geh einen Schritt dorthin. Gib Gott eine neue Chance. Räume diesen Platz in deinem Leben wieder neu ein. Und in der nächsten Szene, hier ist eine Szene in der ersten, da haben wir den Eindruck, dass vieles so schön ist, vieles so gut ist, vieles so bequem ist. Aber wer Jesus nachfolgt, wird merken, dass es nicht immer so leicht ist. Denn wir lesen auch von der Maria und Martha und Lazarus von einer schwierigen Situation, von einer dramatischen, von einer herzzerreißenden, dass sie in eine krasse Krise hineingeraten. Und auch Menschen, die Jesus nachfolgen, die sitzen nicht immer gemütlich auf dem Sofa, hören Musik und sitzen dort mit aufgeschlagener Bibel und haben nur gute Gefühle. Nein, es gibt auch Situationen, wo wir in heftige Krisen geraten. Und bei ihnen passiert das. Der Lazarus stirbt. Was für eine schlimme Situation. Und das kann man in Johannes 11 nachlesen. Und dort ist Maria wieder schnell unterwegs und sie ist mit Jesus, Martha mit Jesus im Gespräch. Aber Maria blieb erstmal im Haus. Und hier sehen wir wieder die Martha so aktiv und voranschreitend und die Maria ein bisschen mehr gesammelt und vielleicht mehr nach innen gekehrt. Und sie kommt aber auch zu Jesus, nachdem sie gerufen wird, und spricht zu ihm. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz, bis ins Innerste erschüttert und dann geht es weiter. Maria wirft sich Jesus zu Füßen. Sie sieht ihn und in dieser schwierigen Situation wirft sie sich ihm zu Füßen. Nein, sie sitzt nicht nur, sie hört nicht einfach nur zu, sondern hier sind sie draußen, hier sind sie unterwegs, hier sind sie mitten in einer schwierigen Situation. Und es gab zwei Dinge, wo man sich Menschen zu Füßen niederwirft. Entweder ist dort ein König oder ein Prophet oder eine wichtige Persönlichkeit, oder man ist verzweifelt und braucht Hilfe und weiß nicht mehr weiter, hat alles ausprobiert und dann wirft sie sich ihm zu Füßen und sie wünscht sich so sehr, dass eigentlich trauert sie hier nur und hier sagt sie eigentlich, Jesus, ja du hättest etwas machen können, wenn du hier gewesen wärst. Hier ist ja noch nicht mal eine Bitte, Jesus, kannst du in die Situation etwas machen? Aber wir merken, was für einen Glauben sie hatte. Wir merken, dass das keine Frau ist, die Jesus hier Vorwürfe macht, sondern genau weiß, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, auch wenn jemand so schlimm leidet, du hättest etwas tun können. Du hättest helfen können, weil du die Macht hast, weil du der Sohn Gottes bist, weil ich gesehen habe, dass du Menschen aufrichtest, dass du Kranke gesund machst. Mann, wärst du doch da gewesen. Du hast so oft so gut gehandelt und hier wäre das auch eine geniale Möglichkeit gewesen. Aber ihr Glaube ging nicht weiter. Das, was danach kommt, konnte sie sich nicht vorstellen. Kranke gesund machen, okay. Aber Tote auferwecken, daran denke ich nicht mal. Und wir merken, dass der Glaube nicht nur eine Theorie ist, nicht nur etwas, was wir im Kopf verstehen müssen, ein paar Argumente, die wir glauben müssen. Nein, es ist etwas, was mitten in unserem Leben gelebt werden muss. Unser Leben wird auch manchmal erschüttert. Mein Glaube kommt manchmal an Grenzen, zu oft. Ich werde manchmal überrascht. Ich verstehe die Welt manchmal nicht mehr. Ich bin manchmal enttäuscht. Manchmal habe ich mehr Fragen als Antworten. Ich bin niedergeschlagen und gehe durch Krisen. Ich zweifle manchmal. Und das ist okay. Denn dann hat Gott eine Chance, einen Schritt weiter mit dir zu gehen. Wenn wir an diesem Punkt bleiben, dann werden wir nicht weiterkommen. Aber wenn wir wie Maria Jesus erblicken, uns zu seinen Füßen niederwerfen und ihm sagen, wo wir gerade stehen und dort Vertrauen ist, dann kann Gott uns einen Schritt weiterführen. Wir mögen Krisen überhaupt nicht. Niemand bestellt sie. Niemand freut sich darauf. Gott, lass mal was schiefgehen in meinem Leben, wo ich keine Kontrolle habe, damit ich etwas lerne. Ganz bestimmt nicht. Aber da, wo wir in solche Krisen und Kämpfe hineinkommen und uns Jesu zu Füßen werfen, uns ihm ausliefern und sagen, ich kann nicht mehr, gibt es eine Chance, dass Gott eingreift und uns hilft. Er wird aber nicht jeden Toten auferwecken. Er wird mit jedem Einzelnen von uns seinen Weg gehen. Aber Jesus ist der Einzige, der aus wirklich Bösem etwas Gutes machen kann, indem er es überwindet. Und auch wenn Menschen uns verlassen und auch in solchen Situationen nicht mehr an unserer Seite stehen, ist Jesus da und er hält seine Treue. Er ist immer da. Und er allein kennt unsere innersten Beweggründe, unsere innersten Sehnsüchte, unsere innersten Bedürfnisse. Und er allein kann sie wirklich stillen. Hier ist kein Muster, hier ist kein Rezept. Hier kann ich dir nicht sagen, mach das und dann kommt das raus. Ich habe das, was Maria erlebt hat, selber noch nicht erlebt. Ich hätte es gerne. Aber dieses Prinzip, auch in Notsituationen, sich vor Jesus niederfallen zu lassen und rückblickend darf ich immer wieder erleben, Gott hat eingegriffen. Nicht immer so, wie ich wollte. Ich habe auch nicht alle Antworten, aber es ist mehr als genug. mehr als genug, dass ich sagen würde, wir haben einen lebendigen Gott, der uns sieht und der in unser Leben eingreift und der uns hilft. Und dann die dritte Szene in Johannes 12. Ich liebe dieses Bild. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen 1/2 Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Wieder Maria an den Füßen Jesu. Diesmal nicht sitzend und zuhörend, diesmal nicht niederwerfend, sondern diesmal übergießt sie die Füße und wenn wir die anderen Evangelien lesen, auch das Haupt bis zu den Füßen, salbt Jesus und trocknet ihm damit die Haare ab. Was für eine Szene, alle sind dort zusammen. Es ist kurz davor, dass es richtig kritisch wird in dem Leben von Jesus und auch den Jüngern. Aber was für eine Atmosphäre, was für ein Fest, alle sind zusammen und Jesus in der Mitte. Und Maria nimmt teures Nardenöl, salbt ihm die Füße und trocknet sie mit ihren Haaren ab. Wir kennen das natürlich aus unserer Kultur heute nicht, aber damals so eine Salbung mit Öl war ein Zeichen für Ehre, für Gastfreundschaft, für Weihe. Und normalerweise wurden Könige für ihren Dienst gesalbt mit Öl oder Priester. Aber oft der Kopf, aber sie vom Kopf bis Fuß. Und mit ihren Haaren trocknet sie die Füße ab. Und ich würde sagen, es ist schon eine sehr intime, fast schon radikale Geste, so etwas zu tun. Das ist schon sehr persönlich. Und damals in dem Kontext war das sogar eigentlich unwürdig, dass eine Frau ihre Haare so öffnete und entblößte. Aber Maria, sie folgt Jesus mit einer überquellenden Liebe, mit einer verschwenderischen Liebe. Sie nahm eine Kostbarkeit, die sie besaß, um sie für Jesus zu verwenden oder wie manche sagen würden, zu verschwenden. Sie war nicht kleinlich, sie nahm etwas sehr Wertvolles. Wenn man das heute umrecht sagt, sagt man, das ist ein Jahresverdienst von diesem Nardenöl, was sie dort auf die Füße Jesu gegossen hat, um ihn zu ehren, um ihn zu dienen. Wer würde seinen Jahresverdienst so verschwenden? Wenn wir vielleicht 30, 40, 50, vielleicht 100.000 oder mehr verwenden würden für Jesus, dann würden wir das in etwas investieren, wo wir wissen, da kommt etwas zurück. Aber Maria goss es, weil ihr Jesus so viel bedeutet hat, einfach über seine Füße salbte sie oder über seinen Körper und trocknete sie ab. Ihre Liebe ist demütig. Sie sitzt wieder zu seinen Füßen. Jesus ist Herr in ihrem Leben. Jesus ist nicht ihr Bediensteter. Jesus ist nicht der Gott, den sie anruft, weil sie ihn mal braucht. Jesus ist auch nicht nur Feuerwehrmann. Jesus ist König in ihrem Leben. Und ihr ist es völlig egal, was die Menschen drumherum denken. Jesus ist für sie diese kostbare Perle, dieser Schatz im Acker, den sie gefunden hat. Die Liebe, die Jesus zu ihr hat, stellt alles, was sie hat, in den Schatten. Und wenn man weiterliest, dann ist dort ein Judas, der sie angreift und auch, wenn wir die anderen Evangelien lesen, auch die anderen Jünger und sagen, man hätte so viel Besseres mit diesem Geld machen können oder mit diesem Öl. Man hätte es verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Und das hört sich so gut an, so richtig. Aber Jesus kannte das Herz von Judas und wusste, dass es ihm darum ganz bestimmt nicht ging. Aber er kannte auch das Herz von dieser Maria. Und Jesus zu lieben, bedeutet manchmal verschwenderisch zu sein. Bedeutet manchmal unvernünftig zu sein. Aber jeder, der mal verliebt war oder verliebt ist, weiß ganz genau, dass Liebe nicht logisch ist, Liebe nicht zählt. Sondern Liebe die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt einfach macht. Wenn jemand zu seiner Freundin mit dem Auto fährt, 200 Kilometer, dann rechnet er nicht, was das an Spritkosten kostet. Dann fährt er einfach dorthin. Vielleicht kennt ihr diesen Werbeslogan, ist eigentlich sehr, sehr bekannt, weil ich es mir wert bin. Die Kosmetikmarke L'Oréal, 1971 von Elon Specht, diesen Werbeslogan, weil ich es mir wert bin, entworfen. 50 Jahre schon alt. Und immer wenn ich diese Werbung gehört habe und bis heute ist es noch da. Die haben es geschafft, dass sich so ein Slogan einbrennt. Und die Betonung damals, es ging darum, selbstbewusst zu sein, Selbstachtung zu haben, Würde zu haben. Ich bin es mir wert, mir etwas Gutes zu tun. Und dieser Slogan ging um die Welt. Er wurde bekannt, er wurde zu einer richtigen Kampagne. Und vor allem richtet er sich an Frauen, die ermutigt werden sollen, sich unabhängig von äußeren Meinungen zu machen und sich eher ihren eigenen Wert bewusst zu machen. Wisst ihr, bei Jesus geht es auch um Wert und Würde. Allerdings geht es hier nicht um Selbstbehauptung, sondern etwas, was ich von Gott geschenkt bekomme. Nicht zu sagen, hey, ich bin selbstbewusst und ich schaffe das und ich kriege das schon irgendwie hin. Leider zeigt die Welt etwas anderes. Natürlich leben Menschen so, natürlich richten sie sich so auf, natürlich versuchen sie es. Aber im Kern bleiben doch ganz viele Dinge im Innern unbefriedigt, leer, zurück. Außen wirkt der Mensch stark, aber innerlich ist er kaputt. Zu häufig bricht so jemand einfach dann zusammen, weil er nicht all dem gewachsen ist. Bei der christlichen Botschaft geht es nicht darum zu sagen, weil ich es mir wert bin, dass ich etwas aus mir selbst machen kann, sondern dass ich etwas empfangen darf, dass ich empfangender bin. Denn der Slogan über Marias Leben wäre nicht, weil ich es mir wert bin, sondern weil Jesus es mir wert ist. Weil Jesus es mir wert ist, lebe ich so. Zum einen sagt dieser Slogan, was für eine hohe Bedeutung Jesus für mein Leben hat. Und gleichzeitig ist dort eine Motivation dahinter, für Jesus in diesem Leben unterwegs zu sein, weil ich bereits empfangender bin, weil ich bereits beschenkt bin, weil Jesus in meinem Leben ist, weil er diesen höchsten Platz hat, weil er das Wertvollste ist, was in mein Leben hineingekommen ist. Und das verschüttet manchmal in unserem Leben. Was würde passieren, wenn Jesus nicht mehr da wäre in deinem Leben? Bei Maria unvorstellbar. Denn sie lebt, wer sich hingibt, der wird reich beschenkt. Wer alles für Jesus aufgibt, der geht nicht leer zurück. Wer sich für Jesus einsetzt, der kriegt 100-fach zurück. Wer Jesus etwas abgibt, hat kein leeres Herzkonto, sondern lebt im Überfluss. Und ich frage mich immer wieder, welchen Wert hat Jesus in meinem Leben? Wie viel darf mir, Jesus nachzufolgen, kosten? Was ist es mir wert? Wie gehe ich mit dem, was er mir anvertraut hat, mir geschenkt hat, mir gegeben hat, um? Sehe ich all die Dinge, die ich nicht habe, oder sehe ich all das, was ich habe, von ihm? Kann ich verschwenderisch lieben und nicht zählen? Und vielleicht fragst du dich, ja, heute kann ich ja so nicht zu Jesu Füßen sitzen und ihm dienen und seine Füße salben. Jesus sagt, hey, und diese Frage hatten die Jünger auch, und Jesus sagt zu ihm, alles, was ihr eurem Nächsten oder meinen Brüdern, euren Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Wir können das, was Maria dort gelebt hat, auch heute ganz praktisch leben, wenn wir unseren Kopf hochheben, unseren Nächsten sehen und ihm dienen. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich auch den Zeitpunkt erkenne. Das, was sie dort gemacht hat, das hätte sie 3 Wochen später nicht machen können. Ich möchte lieben, indem ich nicht zähle und auch nicht aufschiebe, sondern wenn Gott mir eine Tür öffnet, wenn Gott mir etwas zeigt, dass ich in dem Moment bereit bin, das Richtige zu tun. Nicht zu warten, nicht zu zögern. Und naja, vielleicht gibt es ja nochmal eine Gelegenheit. Zu oft ist mir das schon passiert, wo dieses Fenster zu war. Das, was ich tun wollte, ist auf einmal nicht mehr möglich. Diese Woche las ich ein Zitat: How can I lift up my standard living? Sagen viele. Aber es wäre viel schöner, wenn wir sagen würden: How can I lift up my standard giving? Wir sind oft dabei, unser Lebensstandard zu erhöhen, aber wie viel schöner wäre es, wenn wir unseren Gebensstandard erhöhen würden. Dass unser Leben mehr davon geprägt ist, nicht wie kriege ich mehr in mein Leben hinein, sondern wie kann ich meinen Gebensstandard erhöhen. Und Maria lebte das verschwenderisch, liebevoll. Weil sie Jesus liebte, weil sie Jesus nachfolgte, saß sie gerne zu seinen Füßen, hörte die Stimme ihres Hirten. War sie bereit, zu ihm zu laufen und sich ihm niederzuwerfen in Krisen? Aber auch kein Preis zu hoch, zu verschwenderisch, zu schwierig, um Jesus ihre Liebe auszudrücken. Gott segne uns dabei. Und dich und mich ganz persönlich in unserem Alltag, da wo wir Menschen begegnen, da wo wir gerade drin stecken. Und dass wir einfach Jesus nachfolgen können, weil er es uns wert ist, so wie die Maria aus Bethanien. Amen.
Weil Jesus es mir wert ist. Danke, Arthur, für deine Predigt. Ich glaube, wir haben viel mitnehmen können aus jedem der 3 Punkte. Ja,